Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 23.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Heute in einem etwas anderen Umfeld. Ich bin heute zu Gast bei Unlock Growth in Köln bei unserem Freund Hendrik Lennartz. Vielen Dank erstmal für deine Gastfreundschaft und dass ich dein cooles Equipment hier nutzen kann. Aber jetzt zurück zu unserem Podcast und natürlich zu der Woche. Ja, es war durchaus das ein oder andere los und ich habe eine richtig schöne Folge mit verschiedensten Kategorien. Wir haben Zahlen der Woche, wir haben fragwürdige Markenelemente, wir haben Themen der Woche und wir haben auch ein paar Fundstücke. Ich würde sagen, in dem Sinne, los geht's. Was ist denn heute die Zusammenfassung eigentlich? Ja, ich würde sagen, hört einfach mal rein. Also, auf geht's. Und wir starten mit dieser Kategorie.
Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind.
Und da müssen wir über PayPal reden, weil PayPal hat diese Woche praktisch bekannt gegeben, beziehungsweise ist bekannt geworden, dass PayPal hinter einer Brandless Ad steht. Eine Brandless Ad ist eben ja eine Kreation, eine Kampagne, wo man die Marke nicht erkennt, beziehungsweise kein direkter Absender abgegeben ist. Das heißt zum Beispiel vor allem ein Logo fehlt. Meistens sind andere stilistische Assets dann trotzdem gegeben, wie zum Beispiel Farbcodes oder ähnliches, auch Typo. Aber du kannst trotzdem so ein bisschen ja den direkten Absender, die direkte Marke nicht unbedingt direkt erkennen auf den ersten Blick. Und dahinter standen dann so Botschaften, die natürlich Aufmerksamkeit kreieren sollten, vor allen Dingen für PayPal und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Bargeld offensichtlich aus PayPal-Sicht natürlich nicht mehr ganz so notwendig ist und man dadurch auch den deutschen Markt erobern möchte, weil insgesamt startet PayPal gerade die größte Werbeoffensive aller Zeiten. Dahinter stehen so ein paar, ich sag mal, rechtliche Schritte, also dass zum Beispiel jetzt gewisse Zahlungsdienstleistungen auch für Drittanbieter geöffnet werden müssen und dementsprechend PayPal natürlich jetzt die Möglichkeit hat, auch bei NFC-Zahlungen auch ausgewählt zu werden, genauso wie andere, ja, ich sag mal, Sparkassenkarten und Apple Pay und so weiter. Und dementsprechend jetzt die größte Werbeoffensive weltweit auch, aber natürlich auch in Deutschland, wo wir durchaus, sag ich mal, eine Bargeldnation sozusagen sind und gerade dann auch PayPal hier natürlich auch ankommen möchte. Und dementsprechend diese Brandless Ad, wo man dann so Sprüche sehen konnte, wie zum Beispiel, Cash ist nicht mehr King oder auch weitere Themen, die eben auf Bargeld und so weiter eingezahlt haben. Es waren immer aufmerksamkeitsstarke Texte, sehr, sehr kurz gehalten und immer so schwarz und in dem neuen Hellblau von, also in dem veränderten Hellblau besser gesagt von PayPal dann eben auch entsprechend angepasst. Aber wie gesagt, ohne Logo. Und jetzt ist eine durchaus interessante Diskussion auch bei LinkedIn unter den Werbefachmännern und Frauen dann auch entstanden. Ist das jetzt eigentlich eine gute Idee, so eine Brandless Ad zu machen oder auch nicht? Auch ich habe dazu natürlich eine Meinung und ich sage, ich bin ehrlicherweise nicht so ganz überzeugt, weil ich mir so ein bisschen die Frage stelle, warum hat man das genau in dieser Form gemacht? Und für mich wirkt es ehrlicherweise ein bisschen wie eine, ja, ich sag mal, verkaufte Kampagne, wo man auch dann sagt, hey, macht total viel Sinn. Also weil es irgendwie mal was anderes ist, weil es auch nett ist, weil es auch diese Aufmerksamkeit kreiert, da komme ich auch gleich nochmal dazu und so weiter. Aber so richtig den Zweck erfüllen tut es aus meiner Sicht nicht und das sind die folgenden Gründe. Also erstmal muss man sagen, was auf der Pro-Seite für diese Brandless Ad eben steht, ist, sie hat Aufmerksamkeit kreiert. Die Leute haben darüber nachgedacht, wer ist denn dahinter? Die Leute haben auf LinkedIn dann auch schön diskutiert, hey, ist das jetzt gut oder schlecht und so weiter? Was ist der Sinn dahinter? Also kann man sagen, Aufmerksamkeit hat das Ganze schon kreiert. Aber jetzt kommt der Punkt. Hat es Aufmerksamkeit bei der richtigen Zielgruppe kreiert oder bei den Leuten, die schon PayPal grundsätzlich kennen und vor allen Dingen auch nutzen? Also gerade bei den Digital Natives zum Beispiel oder bei grundsätzlich digital affinen Menschen, die natürlich auf LinkedIn und Co. natürlich auch rumlaufen und die dann ja diese Aufmerksamkeit in dieser Bubble kreieren. Oder hat es denn wirklich die Awareness bei den Leuten kreiert, wo PayPal natürlich wachsen möchte? Also bei Leuten, die wirklich noch Bargeld nutzen, die vielleicht nicht so digital affin sind und so weiter. Und dann die mit Out-of-Form-Kampagnen erstmal anzuziehen, ist eine gute Idee, aber dann ohne Absenderlogik, das heißt also, du kreierst Aufmerksamkeit für Anti-Bargeld-Positionen, sagst aber nicht, von wem das kommt. Das erkenne ich nicht so richtig, die Logik dahinter, diesen Zweck, also wirklich vielleicht diese Leute zu erreichen, die entsteht dadurch nicht. Und dieses Bewusstsein wird auch nicht durch LinkedIn Diskussionen oder Instagram-Diskussionen entwickelt, weil, wie gesagt, die Leute, die dort sind, die kennen PayPal schon, die nutzen es wahrscheinlich auch zum Großteil schon und so weiter oder die haben zumindest mal irgendwie in die Richtung gedacht. Aber wirklich diejenigen, die man ja mit Out-of-Form möglicherweise erreicht in den Städten, die dran vorbeifahren und so weiter. Jedes Mal, wenn da so jemand dran vorbeifährt, verlierst du die Möglichkeit sofort zwischen Anti-Bargeld-Position und PayPal eine Verbindung herzustellen. Und dann sage ich, dann ist es irgendwie nicht so richtig durchdacht, beziehungsweise dann ist es irgendwie eine nette Idee. Ja, Aufmerksamkeit, Impressions haben wir kreiert, aber wo denn? sind, bei welchen Leuten und aus meiner Sicht eben auch bei den falschen Leuten. Der zweite Punkt, den ich dann auch vorwerfen muss, jetzt kann man jetzt schon drüber diskutieren, hat PayPal eigentlich wirklich einen Refinement ihres ganzen Auftritts wirklich nötig gehabt? Das haben sie vor ungefähr einem halben Jahr gemacht, weil das Problem ist, jetzt beißt sich die Katze sozusagen da in den Schwanz, weil jetzt hat man vor einem halben Jahr die Marke verändert, hat also ein paar Assets verändert, zum Beispiel Farbe nochmal verändert, auch Typo, glaube ich, ein bisschen verändert und so weiter. Und jetzt mit den noch nicht ganz etablierten Assets dann zu kommunizieren, sich dann zu trauen, das Logo wegzulassen, wo vielleicht die Typo noch nicht etabliert ist und so weiter, gerade wie gesagt bei den Leuten, die PayPal eben nicht kennen, das erkenne ich nicht so ganz, also den Sinn und Zweck, beziehungsweise da ist dann eigentlich fast ein Widerspruch drin, wenn das natürlich jetzt mit einer Typo genutzt werden würde, also stellt euch vor, Mercedes-Benz würde das machen oder Harry Potter oder Disney, also überall, wo wir die Typos kennen, dann wäre natürlich dieser Weg total schlau, dann würde man ja sofort eine Verbindung aufbauen, ja, das ist doch Marlboro oder Mercedes-Benz oder wer auch immer, wo man die Typos halt kennt. Bei PayPal kennt man jetzt weder vielleicht die veränderte Farbe noch die Typo insgesamt und wie gesagt, die Leute, die erreicht werden sollen, die kennst du erst recht nicht. Von daher so richtig den Sinn und Zweck muss ich da schon richtig kritisieren, beziehungsweise sehe ich da in dem Moment nicht so ganz. Es ist sicherlich sympathischer vielleicht, ne, so eben diese werbelose Werbung sozusagen zu machen, gerade wo Leute auch skeptisch gegenüber der Werbung sind, aber so richtig erschließen tut es sich mir nicht hier, weil der Zweck, die Aufgabe ist so klar und dann hätte ich Aufmerksamkeit plus ja die Möglichkeit, den Absender auch zu erkennen, den aufzubauen, die Bekanntheit bei diesen Leuten aufzubauen, das wäre für mich die logische Variante gewesen. Perplexity hat das ja vor einem Jahr ziemlich genau hier wunderbar gemacht, wo sie gesagt haben, wir wollen, müssen bekannt werden in Deutschland, das müssen wir machen, indem wir aufmerksamkeitsstark sind, indem wir diese Fragen geben, aber wir machen eben gleichzeitig auch deutlich, ihr müsst unseren Namen jetzt kennen, ihr müsst verstehen, was dahinter steht und da sage ich, ist die andere Mechanik, die man auch hätte nutzen können, vielleicht, wenn man schon Aufmerksamkeit kreiert, doch gleich Leistungsmechanik transportieren, also gleich eine Leistung sagen. Was habe ich jetzt von PayPal? Warum solltest du denn Bargeld jetzt lassen? Das ist ja keine ideologische Position, beziehungsweise die Leute, die eine ideologische Position dazu haben, die lassen sich auch nicht von einer lustigen Werbung überzeugen. Da hilft wahrscheinlich nur wirklicher Leistungsvorteil. Also wo habe ich denn einen Vorteil davon, wenn ich jetzt eben auf PayPal sitze? Und das meiner Meinung nach wurde hier komplett außen vor gelassen. Das heißt, schöne Werbung, schöne kreative Idee, hat die Agentur super verkauft, aber, und es wird auch wahrscheinlich irgendwie durch irgendwelche Metriken gut nachvollziehbar sein, aber so richtig den Ziel, den Zweck werden sie damit nicht erfüllt haben. Das ist zumindest meine Position. Dann kommen wir zu dieser Kategorie.
Die Zahlen der Woche.
Und da starten wir mal wieder mit dem Thema Haltungsmarketing, ja, weil da gibt's ja gefühlt jede Woche irgendeine Studie, die eben beweist oder beweisen soll, es bringt was oder es bringt nichts. Und jetzt kam wieder eine neue Studie raus, nämlich vom Marktforschungsinstitut GIM, die nämlich auch nochmal das Ganze grundsätzlich untersucht haben und mal versucht haben herauszufinden, ja, bringt das denn eigentlich was für den Abverkauf, für das Brand-Image, die Steigerung und so weiter. Und dabei sagen sie erstmal so grundsätzlich haben sie dazu drei spannende, ja, ich sag mal Handlungsempfehlungen vorbereitet. Und zwar erstens, Haltung ist kein Muss. Das heißt, Produktbotschaften wirken stärker und auch glaubwürdiger und einzelne politische Botschaften zu produktfernen Themen mögen sich nur selten direkt wirtschaftlich kennzahlenmäßig aus. Zweitens, Menschenhaltung dann konsequent, relativ nachvollziehbar und drittens, Zielgruppenfokus ist entscheidend. Also die Botschaften wirken nur dann, wenn sie zur Zielgruppe passen. Auch das relativ klar und logisch, aber meiner Meinung nach auch ziemlich unterschätzt. Und da haben sie noch ein paar Zahlen dazu geliefert, wie zum Beispiel, dass 57% der Befragten grundsätzlich sagen, ja, sie begrüßen gesellschaftliches Engagement, aber jetzt kommt so ein bisschen sozusagen der Beef. 19% geben dann aber nur an, dass sie auch gezielt Produkte von Unternehmen mit klarer politischer Position kaufen. Also das ist nur jeder fünfte knapp und das ist dann ja schon interessant. Und dementsprechend kommen sie eben zu der Kernthese, ja, Haltung kommt zwar grundsätzlich an, wirkt sich aber tatsächlich nur relativ bedingt auf das tatsächliche Konsumverhalten aus. Aber sie sagen auch, wenn die Haltungsbotschaften so einen, wie sie es nennen, progressiven Touch haben, dann kommen sie wiederum etwas mehr und stärker oder sind erfolgreich in der Erkennbarkeit und dessen, dass sie auch bei den Leuten wirklich ankommen. Und da nennen sie zum Beispiel das Beispiel von Shopping kennt keine Grenzen, mit der Edeka, Rewe und Kaufland ja für die Einstellung von ausländischen Fachkräften zum Beispiel werben. Und das hätte auch dann am Ende zu einem Anstieg der Kaufabsicht um 12 Prozentpunkte geführt. Aber grundsätzlich spannende Geschichte, dass da auch mal jemand so ein bisschen das Ganze, ja, ich sag mal, etwas kritischer positioniert und auch sieht und auch erklärt und eben sagt, ja, dieses Thema bleibt eine Herausforderung. Man muss sehr, sehr genau prüfen, wie gut passt es zu mir als Marke. Ich muss es konsequent langfristig durchziehen und es muss auch wirklich zur Zielgruppe passen. Und eine Marke, die das ganz gut gemacht hat unter Umständen, zu der kommen wir jetzt in den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
weil wir müssen über die Deutsche Telekom sprechen, die zwar in den USA gerade so ein bisschen ihre Diversity-Strategie auch zurückfahren musste oder ja, habe ich auch, glaube ich, darüber berichtet oder es zumindest getan hat, aber wo haben sie sich nicht stoppen lassen beim Thema Hate Speech, ja, da wieder eine starke Kampagne zu starten. Sie haben also einen über 30 Sekunden gestartet und gelauncht, wo es wieder um das Thema Hate Speech geht. Kurzer Plot, also es geht darum, dass man eben Menschen sieht, die dann von jemandem angefeindet werden mit so einem typischen Spruch, den man halt bei Instagram und Co. irgendwo dann liest und daneben ist eine zweite oder dritte Person in dem Fall und die hat die Augen zu und am Ende geht es natürlich, dass in diesen drei Situationen dann jeweils die Augen der Menschen geöffnet werden oder dieses einen Menschen geöffnet werden und der sich dann dazu setzt bzw. dazu gesellt zu den Menschen, die eben offensichtlich Opfer von Hate Speech geworden ist und die Idee dahinter ist eben, die Leute, die das mitbekommen, sollen nicht wegschauen, sie sollen die Augen öffnen und sie sollen sich auch dagegen einstellen und eintreten und etwas dagegen sagen, gerade auch im Netz. Und das ist ja seit ja, knapp 5 Jahren das Thema der Deutschen Telekom, was das Thema Haltung angeht, dass sie wirklich sagen, naja, unsere Marke, wir sind eine Digitalmarke natürlich mit all unseren Dienstleistungen am Ende auch oder eine digitalaffine Marke und wir wollen uns eben gegen dieses Thema Hate Speech sehr, sehr klar einsetzen. Sehr bekannt noch der Spot, den sie auch mit Bayern München zusammen gemacht haben, wo sie die Fußballerinnen und Fußballer gezeigt haben, die eben Opfer von Hate Speech geworden sind oder sind und die dann mal so ein paar der unglaublichen Hate Speech Kommentare da auch mal vorgelesen haben, das was sehr eindrücklich dann gezeigt hat, ja, dass das wirklich wehtun kann und dass man eigentlich tatsächlich nicht wegschauen sollte, dann auch darüber reden sollte. Und bei der Deutschen Telekom hat man wiederum eine langfristige Wirkung da sehen können, nämlich dass die Imagewerte deutlich nach oben gegangen sind aufgrund dessen, dass sie eben Haltung zeigen. Und dementsprechend hier eigentlich ein gutes Beispiel. Ich meine, die Deutsche Telekom habe ich ja eh schon oft eben auch gepriesen, mit Lob auch überschüttet, weil sie einfach in den letzten Jahren einen guten Job macht, auch produkttechnisch muss man dazu sagen. Ansonsten wären sie nicht bei den ganzen Rankings die wertvollste deutsche Marke eben auf der Welt. Und dementsprechend ja, sieht man, dass dort ja Produktleistung, Service, Optimierung auch zusammenkommt mit Haltung. Das heißt, sie fokussieren sich nicht nur einfach blind auf Haltung und erzählen irgendwie was Schönes und produzieren dann Werbespot, der irgendwie von allem ablenkt, außer von dem eigenen Produkt, sondern sie verknüpfen das sehr, sehr wirkungsvoll und offensichtlich ist auch sehr erfolgreich mit ihrer eigenen Marke. Und sie ziehen das eben seit 5 Jahren durch und lassen sich auch von ihrem Diversitätsstopp in den USA, habe ich dazu was gesagt vor 2 Wochen, das ist grundsätzlich nachvollziehbar, finde im ersten Moment, im ersten Blick, dass sie da trotzdem das sehr, sehr gut auch reinbringen in ihre Gesamtmarke. Und von daher ja ein weiteres Beispiel, wie konsequent die Deutsche Telekom auch mit Erfolg das Thema Haltung bei sich besetzt und kommuniziert. Wir bleiben bei einer Marke mit T und sind bei Tempo, den Taschentüchern, angekommen. Natürlich auch eine Institution aus Deutschland sozusagen. Seit 1929 machen die Taschentücher, klar benannt, klar besetzt und so weiter. Und die haben jetzt zum ersten Mal seit Jahren mal wieder ihr Branding angefasst. Und zwar wirklich ihr Logo und auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Farbcode kann man sagen oder den Farbauftritt. Aber da komme ich jetzt gleich dazu. Was haben sie mal so grundsätzlich geändert? Sie haben beim Thema Tempo, also müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr das Logo jetzt vor euch habt, dann gab es immer unter dem T unten noch so einen Schlenker, der dazu geführt hat, dass man es manchmal auch als J verstehen oder erkennen könnte, zumindest wenn man es irgendwie nicht so richtig kennt, was einige offensichtlich dazu gebracht hat, das vielleicht auch als Jempo zu verstehen. Naja, wie auch immer, diesen Schlenker haben sie jetzt deutlich reduziert bzw. eliminiert, das heißt, es ist ein massives, klares T und was das zweite Thema ist, das Tempo ein bisschen wie so ein Etikett optimiert hat, da will ich aber gar nicht so viel dazu sagen und das dritte ist, sie haben einen Farbverlauf integriert. Was eher untypisch ist. Und jetzt auch da meine Position und meine Meinung. So grundsätzlich finde ich, wenn man mal an die Marke rangeht, jetzt mal nur aufs Logo bezogen und dann so ein bisschen ein paar so, ich sag mal, Kinderkrankheiten eliminiert, finde ich das absolut nachvollziehbar. Also wenn man dann schon was verändert, dann können wir auch mal diesen Schlenker ranmachen. Ich frage mich nur, ob das wirklich so der Kernpunkt war. Dann sage ich nämlich wiederum, ja, ich weiß nicht, ob das notwendig wäre, weil also klar, Einfachheit bin ich Riesenfan und auch immer den, ja, sag ich mal, dümmsten Anzug zu nehmen, den Konsumenten mehr oder weniger sorry dafür, sich vorzustellen und zu sagen, ja, das sieht aus wie ein J, dann da lieber einen T hinzumachen, kann man machen. Aber muss man immer alles so simplifizieren? Muss man wirklich dann das unbedingt anfassen? War das jetzt der Primärgrund? Ich weiß es nicht so genau. Ich finde, dann hätte man vielleicht das auch ein bisschen noch, ja, so ein bisschen mehr Commitment sozusagen oder auch zu seinem ehemaligen Punkt auch zeigen können und sagen können, naja, ja, es ist ein Problem, aber wir bleiben trotzdem irgendwie dabei, machen es vielleicht ein bisschen weicher, aber jetzt so ein ganz, ganz hartes T daraus zu machen, naja, am Ende muss man sagen, ist immer noch total selbstähnlich. Man wird wahrscheinlich kaum einen Unterschied erkennen. Bin ja immer großer Fan davon, finde ich eine gute Idee. Ich glaube, Tempo brauchte auch keinen riesen Facelift in dem Zuge. Und auch das Thema Farbverlauf, muss ich sagen, bin ich erstmal Fan von. Weil das wurde eigentlich mehr oder weniger kritisiert, dass viele gesagt haben, ja, Farbverlauf, das ist ja so irgendwie ein Rückschritt in alte Zeiten. Na, ich find's mal geil, dass mal wieder eine Marke um die Ecke kommt und sagt, wir machen mal wieder so ein 3D-Logo. Ne? Habe ich ja auch schon viel drüber diskutiert, 2D-Logo und so weiter. Dass sie dann da sagen, komm, jetzt machen wir mal wieder einen Farbverlauf rein, passt aus irgendeinem Grund vielleicht gut zu unserer Marke, ist vielleicht ein bisschen ein Unterscheidungsfaktor, wo alles irgendwie dann einfacher wird und so weiter und alles eben 2D wird, bleiben wir so richtig 3D. Und das finde ich jetzt dann wiederum irgendwie ein ganz interessanter Kontrast zu dieser Vereinfachung auf der einen Seite und auch zu dem, wie die Leute es gerade diskutieren, dass sie sagen, ja, total cool, dass sie jetzt aus J ein T machen sozusagen. Wie gesagt, habe ich eine zwiegespaltene Meinung dazu. Aber gerade, dass der Farbverlauf kritisiert wird, finde ich wiederum irgendwie cool, weil das irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Tiefe und mal was anderes reinbringt, wo wir gerade uns total hinentwickeln, dass alles eben sehr 2D wird und Farbverläufe irgendwie so als, ja, nicht mehr Trend gesehen wird. Ja, was soll denn überhaupt Trend sein beim Thema Stil und Design? Am Ende kommt es darauf an, ob es wirklich spezifisch ist, und da finde ich irgendwie, dass man einen coolen Gegentrend sozusagen, Gegenentwurf zu dieser ganzen Diskussion. Und dann kommen wir auch schon zu den Fundstücken.
Die Fundstücke der Woche.
Und da müssen wir über Mammut sprechen, also Schweizer Outdoor-Marke, weil vielleicht war das ja für den einen oder anderen wirkliches Fundstück und ihr habt den CEO von Mammut an der Eiger Nordwand gesehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier an der Eiger Nordwand gerade war, zumindest keiner von meinen Zuhörern und Zuhörern. Wenn doch, dann soll er mich auf jeden Fall mal anschreiben. Naja, also auf jeden Fall hat der CEO von Mammut an der Eiger Nordwand gehangen und zwar an einem Stuhl mitsamt einem kompletten Schreibtisch. Das war anscheinend keine KI, sondern es war ein echter Stunt, wo der halt komplett an der Eiger Nordwand hing und dort gearbeitet hat und dort wiederum das Werbeprojekt gerade von Mammut dort promotet hat, nämlich, dass sie einen Foto-Award machen. Also sie haben so 6 Kategorien, wo sie eben Fotos suchen von den Outdoor-Enthusiasten und den Entdeckerinnen und Entdecker dort draußen, wo du eben Fotos von dir selber einsenden kannst, die eben dann prämiert werden, beziehungsweise wofür es dann einen Award gibt. Und dazu hat er natürlich dann diese Kampagne gemacht, wo er ziemlich viel Körpereinsatz gebraucht hat, weil er da wirklich hing am Ende und dort eben diesen Foto Award dann auch promotet hat. Auf den ersten Blick schon mal ein cooles Fundstück. Das erinnert mich da so ein bisschen an Volvo Safety bei Construction. Haben sie auch mal den CEO ja so richtig hart mit Körpereinsatz zeigen lassen, wie sicher denn Volvo am Ende ist und so weiter. Aber das mal für eine andere Folge. Deswegen das schon mal ein cooles Thema. Aber sie haben gleichzeitig noch eine Zweitverwertung von dieser Kampagne gemacht, indem sie gleichzeitig IKEA Schweiz ein bisschen geärgert haben, weil als man dann so das Foto gesehen hat von der Eiger Nordwand und dem CEO, hat man dann gesehen, ja, da hängt ein Schreibtisch und so weiter und ein Stuhl und mehrere andere, ich sag mal, Möbelstücke sozusagen. Und dann haben sie eigentlich so eine Art IKEA-Anzeige gemacht, wo man dann mit der Schrift auch sieht, wie viel hat was gekostet und so weiter. Und dann haben sie halt gesagt, work from anywhere. Und das wäre ja natürlich gut und passend für IKEA. IKEA wiederum hat dann wirklich auch darauf reagiert und hat sozusagen, ja, ein kleines Battle gestartet, indem sie wiederum auch ein eigenes gestartet haben, wo sie dann gezeigt haben, work really from anywhere, und haben dann gezeigt, wie ein Mitarbeiter von IKEA so mitten im Lager, wo die Leute halt an ihm vorbeilaufen und so weiter, dann dort eben auch auf IKEA-Produkten steht, natürlich dann wirklich mit Preis von IKEA und Produkten von IKEA eben ausgezeichnet, dass er da eben sitzt, besser gesagt, und eben auch arbeitet. Und das heißt also, 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen bei Mammut, einerseits echt coole, ja, outdoor-spezifische Werbung gestartet und auf der anderen Seite gleichzeitig auch noch dann IKEA so ein bisschen geärgert, also direkt Zweitverwertung. Und das dritte muss man dazu sagen, grundsätzlich natürlich coole Kampagne, dass sie da so nach Fotopreisen suchen bzw. diese prämieren für die Leute, die eben coole Fotos aus der Outdoor-Welt dann auch einschicken. Also grundsätzlich echt coole Kampagne von Mammut Schweiz. Auch cool war Burger King, weil sie haben nämlich eine Grandfluencerin genutzt. Was eine Grandfluencerin? Eine Grandfluencerin ist eben eine Influencer in einem etwas gesteigerten Alter. Und da gibt es Oma Grete. Oma Grete ist bekannt dadurch, dass sie alles Mögliche ausprobiert und dabei, glaube ich, von ihrem Enkelsohn wahrscheinlich oder Sohn eben gefilmt wird. Und da wird dann Death Metal ausprobiert oder Essen wird ausprobiert oder ja, verschiedene Sachen werden da halt immer wieder auch verkostet und geschmeckt und so weiter. Und dann sagt halt Oma Grete das, was sie denkt. Und sie hat dann schon ja, spannende 11.000 Follower ungefähr, was schon mal auch interessant ist. Das heißt, sie ist ja durchaus erfolgreich, aber jetzt hat sogar eine Marke auf sie reagiert, nämlich Burger King. Weil Oma Grete ist auch dafür bekannt, dass sie ja McDonald's-Produkte, aber offensichtlich auch Burger King-Produkte dann auch probiert. Und beim Burger King-Produkt hat sie damals dann gesagt, dieser Doppelmoppen, der schmeckt ja ganz gut, so sinngemäß. Und sie hat ihn halt Doppelmoppen genannt. Dann wiederum hat Burger King das mitbekommen in ihrer Social-Media-Abteilung, hat gesagt, jetzt machen wir doch ein echtes Produkt ihr zuliebe. Und zwar haben sie dann den Doppel-Whopper, das war nämlich der Doppelmoppen, den haben sie dann in Troisdorf, in der Heimatstadt von Oma Grete, bei Burger King dort in den Doppelmoppen für einen Tag umbenannt. War natürlich eine super Idee. Also erstens, weil Oma Grete auch mal grundsätzlich erfolgreich ist, hat nämlich bei genau diesem Video was ja dann auf Burger King verweist, ziemlich viele Klicks auch schon generiert. Und für Burger King ist es natürlich auch eine schöne kleine Kampagne und eine schöne kleine Aktion, ganz, ganz zentriert, die aber dann wiederum natürlich auch sehr viel Sympathie kreiert und eben zeigt, wie schnell man da auch reagieren kann in dem Bereich und wahrscheinlich noch zusätzlich, wie man auch mit sogenannten Grandfluencern dann vielleicht auch umgehen kann. Also schöne Idee von Burger King hier, den Doppelmoppen zuliebe von Oma Grete aus Troisdorf dann auch mal kurz entwickeln zu lassen. Und dann kommen wir noch zum weiteren Fundstück, nämlich von Gustavo Gusto. Das war für mich ein kurzes Fundstück, weil ich muss sagen, als Familienpapa habe ich natürlich auch in meinem Spotify-Algorithmus auch mal Kinderlieder dabei. Und da wurden mir die Deine Freunde vorgeschlagen. Deine Freunde ist eine Band, das sind glaube ich drei Typen, die wirklich so, ja, ich sag mal, coole Kindermusik machen. Also schon so ein bisschen mit Beat und so weiter dabei, ein bisschen Hip-Hop, Rap und alles Mögliche so mit drin. Und Kinder so zwischen 6 und 12 stehen da total drauf. Habe ich mal live erlebt auf so einer Party von einem Erwachsenen, wo dann die Kinder reingestürmt sind und zum DJ gesagt haben, hey, mach mal Deine Freunde an, die kannten halt jedes Lied und die Konzerte brauchen wir gar nicht von reden, die sind halt extrem erfolgreich, weil die so eine klare Zielgruppe haben. Und jetzt hat Gustavo Gusto gesagt, wir kooperieren mit dieser Band, nämlich Deine Freunde und machen eine extra Pizza und auch ein extra Lied und das wurde mir auch in meinen Spotify-Algorithmus reingespült. Das heißt, ich habe dann irgendwas mit Backe Backe Pizza gemacht. Das heißt, die haben aus Backe Backe Kuchen Backe Backe Pizza gemacht und dann nicht nur ein Lied und so weiter auch gemacht, sondern auch eine, ich sag mal, Pizza kreiert, die dann auch für Kinder noch optimiert ist. Und das Ganze ist natürlich eine extrem schlaue Kooperation, was jetzt auch Gustavo Gusto vor kurzem auch schon mal mit der Bud Spencer oder Terence Hill und Bud Spencer Pizza gemacht hat, die dann natürlich eher so ein Sammlerobjekt für die Erwachsenen, Älteren war, die natürlich Bud Spencer und Terence Hill noch kennen. Und jetzt in eine ganz andere Zielgruppe zu gehen, insbesondere in Kinderrichtung zu gehen, die zwischen 6 bis 12 sind, das heißt, die essen auf jeden Fall schon mal Tiefkühlpizza oder haben schon mal gehabt, gesehen und so weiter, die laufen auch mal am Tiefkühlregal vorbei, die können lesen, die können es nachvollziehen und wenn du dann natürlich im Supermarkt bist mit deinen Eltern und du siehst das, dann bist du mal direkt, also ja, fast schon verpflichtet, dieses Produkt zu kaufen und Eltern wiederum müssen auch zu den Konzerten von deinen Freunden auch mitgehen, beziehungsweise sind wahrscheinlich auch Opfer dessen, dass sie das ständig im Auto hören müssen, das heißt, die kennen deine Freunde auch. Das heißt also, du hast eine ganz, ganz spannende Zielgruppe. Und es ist noch sehr, sehr zweckerfüllt sozusagen, weil für Gustavo Gusto geht es natürlich darum, du musst ja, wenn du dich auf super Geschmack, das ist ja ihr Thema, positionierst, da musst du natürlich auf die Zunge kommen. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass möglichst viele Leute ja die Angst vor Tiefkühlpizza irgendwie mal verlieren und sagen, ich probiere das Thema, weil Tiefkühlpizza ist natürlich erstmal ja bei Studierenden und so weiter und bei Leuten, die halt schnell was essen müssen, positioniert und dann auch nicht als besonders lecker positioniert. Und Gustavo Gusto hat ja gerade die Zielsetzung, eben Zielgruppen zu erreichen, die vielleicht nicht zwangsläufig an Tiefkühlpizza denken. Und dafür musst du halt mal probiert werden. Und dann natürlich von Terence Hill, Bud Spencer eben auch zu 6- bis 12-Jährigen und deren Eltern zu kommen, ist natürlich eine super schlaue Möglichkeit, das über eine Kooperation zu machen. Und man muss dazu sagen, es ist nicht nur eine Marketingkooperation, sondern sie haben das Produkt auch noch leicht optimiert. Das ist einfach nur eine Margherita-Pizza. Ist jetzt eher langweilig auf den ersten Blick sozusagen, aber sie haben die Margherita-Pizza nach WHO-Richtlinien optimiert für Kinder. Das heißt, sie haben zum Beispiel Knoblauch und Oregano weggelassen in der Tomatensauce. Dementsprechend ist sie ja anscheinend etwas ja WHO-richtlinmäßiger aufgesetzt und natürlich für Eltern und Kinder auch nochmal optimiert. Und sie arbeiten dann auch natürlich mit Influencern zusammen, die genau das Thema Ernährung und auch Kinder so ein bisschen im Fokus haben. Also gerade als Eltern in sich positionieren als Influencer. Natürlich auch sehr schlaue Geschichte. Und auf dem Produkt, auf der Verpackung ist auch ein QR-Code drin, der wiederum dann zu einem, ja, ich sag mal, Video dann führt, wo man dann das Lied nicht nur hört, sondern auch ein Video dazu sieht. Und wie gesagt, grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, auf Spotify wird das Lied auch produziert, was natürlich dann auch noch ein zusätzlicher Effekt ist. Also von daher, ich würde sagen, Spielsatz-Sieg, super Idee, wie man das Ganze durchgespielt hat und wie gesagt, ganz, ganz strategisch klar hergeleitet, zumindest klarer, als ich das bei PayPal am Anfang fand. Und mit dem Beispiel würde ich sagen, probiert doch mal die Margherita von Gustavo Gusto aus oder macht doch mal PayPal oder sagt doch jemand mal von PayPal, dass der oder diejenige PayPal noch gar nicht kennt und habt ihr mehr gemacht, als aus meiner Sicht die Werbung vielleicht von PayPal das gerade tut. Das war jetzt schon ein sehr hartes Urteil. Aber mit dem entlasse ich euch mal ins Wochenende. Also habt ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.